Das Mikro tue ich mal weg hier unten, da stehe ich sonst drauf. Okay, ich bin gleich fertig. Ja, wir gehen auf die Zielgerade unserer Predigtreihe zu Weihnachten. Die meisten werden es wissen, wir haben eine Predigtreihe gehabt mit verschiedenen Personen. Wir haben das diesmal so gemacht und gesagt, wir wollen doch ein bisschen weihnachtlich predigen im Dezember, es bietet sich an. Und haben verschiedene Personen gehabt. Wir haben Elisabeth und Zacharias gehabt, wir haben die Hirten gehabt und wir haben Josef gehabt. Habe ich jemanden vergessen? Ich glaube nicht. Das waren so während der letzten Sonntage die Personen, die wir in den Fokus genommen haben. Aber eine darf natürlich in diesem Ensemble nicht fehlen, wenn wir an Weihnachten über Menschen nachdenken. Und ihr könnt es euch vorstellen, ihr seht schon ein Bild von Sigurd Köhler, die Maria. Also ich muss fairerweise sagen, ich habe mir die Maria jetzt nicht rausgesucht, als die Personen verteilt wurden. Ich hätte gern mal den Josef gehabt, aber den hatte Ewald schon geschnappt, bevor ich irgendwie zugreifen konnte. Also gut, ich habe die Maria. Aber festgestellt, die Maria ist schon eine spannende Person. Und sie ist wahrscheinlich die Person in diesem Ensemble, die vielleicht auch etwas schwierig ist oder am schwierigsten ist. Das ist die kritischste Person, weil sich an ihr innerhalb der Christenheit ja die Geister scheiden. Ja? Für die einen ist sie eine Heilige, die neben, und manchmal hat man sogar das Gefühl, wenn man in manche Kirchen kommt, sogar über Jesus noch eine Mittlerrolle einnimmt. Ihr kennt das aus vielen Kirchen, dieses Bild der Vater, Sohn und Heiliger Geist und Maria so mit der Krone in der Hand. In anderen Gemeinden oder auch tendenziell Richtung evangelische Kirche spielt Maria eine fast vollständig untergeordnete Rolle. Kommt ganz wenig über Maria, vielleicht auch als Gegengewicht. Wenn man denkt, Mensch, das wird auf der einen Seite so übertrieben, dann müssen wir es auf der anderen Seite etwas relativieren. Also Maria ein kritischer Punkt, auch was die Einheit der Christen angeht. Wir lesen von Maria in zwei Evangelien. Weihnachten kommt ja in der Bibel im Neuen Testament nur in drei Evangelien vor. Markus erwähnt überhaupt nichts, das älteste Evangelium. Johannes in einer sehr eigenwilligen Art. Aber an zwei Stellen finden wir sie viel über Weihnachten, nämlich bei Matthäus und bei Lukas. Und in beiden Evangelien lesen wir auch von Maria. Aber wenn ihr diese Evangelien mal nebeneinander legt, ist das ganz spannend, was wir da erfahren. Wer war denn diese Maria? Ich möchte jetzt nicht die ganze Predigt von Ewald wiederholen. Er hat das sehr schön, finde ich, letzte Woche ausgeführt. Maria und Josef. Maria war mit dem Bauhandwerker Josef verlobt. Verlobt, da springe ich natürlich an als Standesbeamter, verlobt. Bei uns ist ein Verlöbnis ein Eheversprechen. Paragraphen 1300 BGB folgende, mit all den rechtlichen Dingen, die es da gibt. Ja, gibt es noch ganz tolle Vorschriften. Wir haben es im offenen Abendmahl besprochen. Früher gab es ein Kranzgeld, erkläre ich jetzt nicht. Aber auch zum Beispiel die Verpflichtung, wenn ein Mann einer Frau die Ehe verspricht, sie sich verloben und er schenkt ihr beispielsweise einen Ring und sie heiratet ihn dann doch nicht, dann hat er das Recht auf Schadensersatz, er darf den Ring zurückfordern. Verlöbnis in Deutschland. Ein Eheversprechen. Verlöbnis in Israel, was ganz anderes. Ewald hat es ausgeführt, deswegen mache ich es kurz. Josef und Maria waren verheiratet. Die Ehe war rechtsgültig geschlossen, aber die Ehe war gesplittet, die Eheschließung in zwei Teile, so wie bei uns auch lange Jahre noch, bis vor wenigen hundert Jahren, in den rechtlichen Akt und in den tatsächlichen Vollzug. Die Ehe wurde erst vollzogen, wenn der Bräutigam seine Braut zu sich geholt hat in seinen Haushalt. Das ist noch nicht erfolgt bei Maria und Josef. Deswegen wählt Luther hier die Übersetzung verlobt, weil das dem am nächsten kommt, was wir von unserem Rechtssystem her kennen. Also die beiden waren rechtsgültig verheiratet, hatten aber noch keine eheliche und auch noch keine sexuelle Gemeinschaft. Das war meistens so, dass das nach einem Jahr erst vollzogen wurde. Und, auch das hat Ewald erwähnt, wir sind manchmal doch baff, wenn wir erfahren, dass Maria 12 bis 14 Jahre alt war. Für uns ein Skandal. Ich war letztens auf einer Standesamtstagung. Das Thema schwappt jetzt nach Deutschland. Wir hatten einen Fachvortrag über minderjährigen Ehen, das über die Flüchtlinge zu uns reinkommt. Wir haben in Jettingen einen Fall einer 17-Jährigen, die hat zwei Kinder. Ja, mit 2 und 3 Jahren. Da könnt ihr euch vorstellen, wann die auf die Welt gekommen sind. Also, das vielleicht nochmal, wer war Maria? Und über Maria berichten jetzt beide Evangelisten, Matthäus und Lukas. Und wenn man die zwei Evangelien nebeneinander legt, fällt auf, die berichten nicht nur unterschiedliche Dinge, die berichten auch schon etwas unterschiedlich in der Art und Weise. Ich empfehle euch wirklich, das mal erst eins zu lesen, dann das andere zu lesen. Ist spannend. Warum? Was ist da so unterschiedlich? Matthäus, das vielleicht als Hintergrund, Matthäus schreibt an judenchristliche Gläubige. Also Christen, die aus den Juden kommen, die sehr vertraut sind und mit dem jüdischen Denken und mit dem jüdischen Glauben. Das erklärt auch, warum Matthäus wie kein anderes Evangelium immer wieder fast gebetsmühlenartig wiederholt, wie durch den Propheten geredet ist. Damit erfüllt würde, wie der Prophet so und so gesagt hat. Wenn ihr das Matthäus-Evangelium gerade am Anfang mal lest, das zieht sich durch wie ein roter Faden. Weil er sich an Judenchristen richtet. Das ist elementar für Judenchristen, dass, wenn es um den Messias geht, dass das einen Bezug zum Alten Testament haben muss. Und Matthäus bringt deswegen einen Stammbaum, für Juden ganz wichtig. Und diesen Stammbaum führt er zurück bis Abraham, um zu zeigen, dass Jesus in der direkten Tradition und Linie von Abraham, dem Stammvater Israels, steht. Andererseits verzichtet Matthäus vollständig auf die Hirten. Dafür erwähnt die Hirten gar nicht. Warum erwähnt er die Hirten nicht? Naja, weil in jüdischem Denken die Hirten drittklassige Zeugen waren. Das wäre für Judenchristen jetzt nicht unbedingt ein tolles Argument gewesen, wenn Hirten die Geburt, sie haben Zeugen, lässt er raus. Nimmt er nicht. Was nimmt er rein? Er nimmt die orientalischen Astrologen mit rein. Warum gerade Matthäus? Weil es eine schöne Verheißung in Jesaja 60 gibt, dass die Heiden kommen werden und in Israel anbeten werden. Das wiederum war für die Juden natürlich schon ein echtes Zeichen. Da kommen die Weisen oder die Astrologen aus dem Morgenland und beten an dieser Krippe an, bringen Geschenke. Also wir merken hier, Matthäus ist ganz im Jüdischen verwurzelt, erzählt mit der jüdischen Brille. Und dann, und deswegen mache ich diesen Schlenker, wird klar, er erzählt diese Weihnachtsgeschichte ganz aus der Perspektive Josefs. Lest es mal darauf hindurch. Er erzählt ganz viel von Josef. Josef ist der Handlungsträger bei Matthäus. Josef hat insgesamt vier Träume. Vier Träume. Jedes Mal spricht Gott ihn an und sagt, Josef, tu dies, mach das. Und Ewald hat es schön rausgeführt, Jesus steht auf und macht's. Fantastisch. Maria ist bei Matthäus allenfalls die Frau von Josef. Viel mehr hören wir da gar nicht von ihr. Wir hören, sie war mit ihm verlobt, aber er ist der Handlungsträger. Also ihr Männer, wenn ihr irgendwie schöne Weihnachtsgeschichte für euch lesen wollt, lest Matthäus. Lukas, ihr ahnt es schon, oder? Was macht Lukas? Lukas ergänzt dieses Bild von der anderen Seite. Sein Evangelium richtet sich nicht an Judenchristen, sondern an griechischsprachige Gläubige. An griechischsprachige Gläubige ohne jüdischen Hintergrund. Deswegen hat er auch viel weniger Bezüge auf die alttestamentlichen Propheten drin. Und deswegen führt er auch den Stammbaum nicht bis auf Abraham zurück, sondern, wisst ihr es? Bis Adam. Er geht zurück bis Adam. Geht über Abraham hinaus. Ja, Jesus ist Jude, natürlich, auch da. Aber er ist bei Lukas in erster Linie mal ganz Mensch. Adam, Mensch. Und er ist für alle Menschen, nicht nur für die Juden, zum Heil gekommen. Und zwar bei Lukas ganz besonders für diejenigen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Für Arme, für Kranke, für Frauen und Kinder. Das lesen wir bei Lukas, wenn wir ins Lukas-Evangelium reinschauen, springt einem das entgegen. Jeder Evangelist hat so seinen Schwerpunkt. Denn der Schwerpunkt bei Lukas ist der, Jesus ist für alle gekommen, aber ganz besonders für die, die am Rand stehen. Ich bin nicht gekommen für die Kranken, für die Gesunden, sondern für die Kranken. Denn die brauchen den Arzt. Wo steht's? Natürlich im Lukas-Evangelium. Und gerade weil er, dieser Lukas, vielleicht ein Herz für die gesellschaftlichen Randgruppen hat, berichtet er nicht aus der Perspektive Josefs über Weihnachten. Er berichtet aus der Perspektive Marias. Bei Lukas ist Maria die Hauptperson. Und Josef ist eigentlich nicht viel mehr als der Mann Marias. Das ist ganz spannend. Lest es wirklich mal durch. Bei Matthäus ist Josef die Hauptfigur und Maria seine Frau. Bei Lukas ist Maria die Hauptfigur und Josef halt ihr Mann. Das vielleicht zum Rahmenhandlung. Jetzt können wir mal den Text an die Wand werfen. Ich habe einen Text. Wir erfahren über Maria ja viel, viel mehr. Ewald hat es schön gesagt. Ja, Maria redet viel mehr als Josef. Stehen uns viel mehr Texte zur Verfügung. Aber werft ihr mir den bitte mal ran. Ich habe einen mal rausgesucht. Das war nämlich die Ankündigung der Geburt. Ankündigung der Geburt Jesu. Habt ihr den? Sonst lese ich euch vor. Steht in Lukas 1, ab 26. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und seines Königtums wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Also ist noch die Übersetzung von Luther hier mit übernommen in die Elberfelder, da ich von keinem Manne weiß. Also sie war nicht sexuell aktiv mit einem Mann bislang. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter, und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Dieses 14-jährige Mädchen sitzt da und plötzlich kommt ein Engel rein. Es ist nicht wie bei den Hirten, da steht nichts von Lichtglanz der Herrlichkeit, aber ein Engel kommt und grüßt sie und sagt: Sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit mir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was das für ein Gruß sei. Es ist schade, in fast allen Übersetzungen steht nach wie vor, sei gegrüßt. Das ist eigentlich nicht richtig übersetzt. Und es ist ein Stück weit unbegreiflich, warum es nicht richtig übersetzt wird. Hier steht im Griechischen das Wort chaire. Und chaire heißt nicht, sei gegrüßt, sondern freue dich. Freue dich. Freue dich, Begnadete, der Herr ist mit dir. Der Engel begrüßt sie nicht mit Shalom, nicht mit Friede sei mit dir. Und deswegen wundert sich Maria auch über diesen Gruß. Sie fragt sich, was das für ein Gruß ist. Chaire, das gibt es auch im Alten Testament. Es gibt ja auch eine griechische Übersetzung des Alten Testaments. Und da findet sich dieses Chaire an vier Stellen. Und an allen vier Stellen steht es in einem ganz direkten Zusammenhang mit einer messianischen Verheißung. Ich nenne sie jetzt mal nicht alle, nur eine, die wir kennen. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Juble laut, jauchze, das ist das Wort, das hier steht bei, leider übersetzt, sei gegrüßt. Chaire, freue dich. Juble, jauchze. Der Engel kommt rein und richtet eigentlich beides an Maria. Zum einen eine Aufforderung, das ist ein Imperativ, freu dich, aber natürlich ist das vielmehr eine Einladung. Maria, dieses 14-jährige Mädchen, darf froh werden, darf sich freuen, sie weiß noch gar nicht worüber, aber sie darf sich freuen und darf an der Freude Gottes teilhaben. Wir hatten letztens ein Seminar mit Hans-Joachim Eckstein, 3 Tage, und da hat er über diesen Text gepredigt am Sonntag. Und es war sehr ansteckend, muss ich sagen. Ich finde es schade, dass mir das in der Regel nicht so gelingt, wie ihm das gelingt. Aber dann ging er so beim Rausgehen im Gottesdienst, ging er so durch die Reihen und ist an mir vorbeigelaufen. Ich saß da, wo Simone sagt, und dann kommt er her und sagt: Chaire, freue dich. Und ich saß da und dachte, ach, schön. Ich meine, es ist immer schön, wenn so ein Prominenter einen direkt anspricht. Aber man hat so gespürt, der hat diese Freude so in sich und hat sie mir so zugesprochen. Und dieses Freue dich, Das spricht dieser Engel, dieser Maria zu. Und dieses Jaire, diese Freude ist bei Lukas ja auch keine Eintagsfliege. Wenn wir das Evangelium mal am Stück durchlesen, dann merken wir, dass diese Freude das Grundmotiv bei Lukas ist. Das ganze Lukas-Evangelium ist ein Evangelium der Freude. Das fängt schon im Weihnachtsbericht an. Ja, wir sehen es auch bei den Hirten, ja. Ich verkündige euch eine große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren. Wir machen es manchmal so kompliziert. Nein, Freude, nichts anderes. Und dann, wenn wir im Lukas-Evangelium weitergehen, ihr kennt alle Lukas 15, die Gleichnisse vom verloren, von verlorenen Groschen oder Münze eben, vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Sohn. In diesen Gleichnissen geht es im Wesentlichen darum, und das könnte man mal extra noch anschauen, dass da welche sind, die sich nicht freuen, dass Gott Dinge nach Hause bringt wieder. Der Auftakt ist, dass die Pharisäer murren, statt sich zu freuen. Und die murren, was sagen sie denn? Dieser nimmt die Sünder an. Und da ärgern sie sich drüber. Und dann erzählt er drei Gleichnisse. Und jedes Mal, bei jedem Gleichnis, lest mal durch, steht am Schluss, Mensch, man muss sich doch freuen. Man muss sich doch freuen. Wie kann man sich da aufregen? Freude beim Lukas als zentrales Motiv. Und eben auch hier bei dem Engel. Nun kann man natürlich einwenden, naja gut, das ist halt wieder die fromme Blase. Diese Käseglocke, unter der wir sind, wir tun einfach so, als wäre das um uns herum gar nicht da. Wir schließen uns in unser Gemeindehaus ein und freuen uns einfach und machen die Augen vor der Wirklichkeit zu. Nein, es gibt tatsächlich Anlässe und Gründe, auch dieses Jahr wieder, die uns Anlass zur Sorge geben. Und dieses Jahr geht es mir, ich weiß nicht, wie es euch geht, dieses Jahr geht es mir nochmal verstärkt so. Ja? Wenn ich nach Amerika gucke, zu diesem Präsidenten, wenn ich zu dem Brexit gucke, zu dem Herrn Johnson, wenn ich Greta Thunberg sehe, nein, nicht den Greta Thunberg, doch auch, aber das ist was anderes. Aber wenn ich diese ganze Sache mit dem Klima sehe, wenn wir die Erderwärmung, wenn wir diese ganzen Probleme sehen, ja, diese Wirtschaftssanktionen jetzt wieder mit dieser Pipeline, die sie ziehen, wo wir auf einen kalten Krieg eigentlich wieder zusteuern oder vielleicht auch schon ein Stück weit drin sind. Und dann Dinge, die in diesem Jahr vielleicht bei euch passiert sind. Vielleicht kleine oder sogar größere Schicksalsschläge, wo ihr Sterbefälle in der Verwandtschaft gehabt habt, im Freundeskreis, wo Paare sich getrennt haben oder wo es einfach geknirscht hat, wo es schwierig war. Ja, es gibt genügend Anlässe, die Freude auf die Seite zu schieben, in die Schublade zu packen und zuzuschließen. Ja, das gibt es. Aber wenn wir hier schauen, in welche Situation der Engel reinkommt, eigentlich die Situation im Moment ist noch gar nicht so schlimm. Aber die wird schon noch heftig für Maria und Josef. Ewald hat es ausgeführt, ja, diese Flucht nach Ägypten, der Kindermord. Einmal hin, einmal her, Arbeit verloren. Also auch Maria ist nicht auf Rosen gebettet. Und trotzdem kommt der Engel und sagt, freu dich, Jaire. Und diese Freude, die von Gott kommt, die ignoriert nicht die Schwierigkeiten. Die ignoriert auch nicht das Leid und auch nicht die Herausforderungen, denen wir in unserem Alltag begegnen. Aber mit dieser Freude, auch wenn sie uns nicht vom Engel zugesprochen wird, mit dieser Freude durchbricht Gott unsere Einsamkeit, in der wir uns befinden. Durchbricht unsere Hoffnungslosigkeit, wenn wir die Tagesschau anschauen. Und durchbricht auch unser schutzloses Ausgeliefertsein, das wir manchmal empfinden, wenn wir merken, wie wenig Einfluss wir eigentlich haben. Er fordert sie also auf, Jaire, freue dich. Aber er macht noch weiter. Manchmal muss man Dinge ja mehrfach sagen und der Engelsgruß geht weiter. Freue dich, Begnadete. Er spricht sie an als Begnadete. Und jetzt fordere ich euch nochmal ein bisschen. Das eine griechische Wort habt ihr schon kennengelernt. Jaire, freue dich. Begnadete heißt Charito. Ach, und ihr merkt schon auch, ohne jegliche Griechischkenntnisse, die beiden Worte hängen zusammen. Ja, tatsächlich. Im Griechischen haben Freude und Gnade denselben Wortstamm. Genau denselben Wortstamm. Freude und Gnade gehören zusammen. Ich würde sogar noch weitergehen. Der Schlüssel zur Erfahrung echter Freude liegt in der Erfahrung von Gnade und Barmherzigkeit. Wir sind manchmal geneigt, unsere Freude in den Erfolgen zu begründen, die wir erreichen, die wir haben. Und die dürfen wir auch genießen. Nur wenn der Erfolg ausbleibt, ist unsere Freude oftmals natürlich auch gleich wieder weg. Hier merken wir, freudig Begnadete, die Freude, die Maria empfinden darf und zu der sie eingeladen ist, ist eine Freude, die aus der Gnade kommt. Dieses Wort Charito, Begnadete, jetzt gebe ich nochmal Gas, ihr merkt es, das unterscheidet sich aber von dem üblich verwendeten Wort, das nämlich Charizomai heißt. Jetzt wird es schwierig. Charizomai wäre das Wort, das man eigentlich hier erwarten würde, wenn man denkt, naja, Maria hat Gnade bekommen. Charizomai verwendet man, wenn man sagt, da hat jemand ein Geschenk bekommen. Eine Gnadengabe. Ich schenke dir etwas und das hast du dann zur Verfügung. Es betrifft aber nicht die Person, sondern das Geschenk. Das Wort, das hier verwendet wird, Begnadete, meint nicht ein Geschenk. Maria bekommt nicht irgendwas überreicht. Maria als Person wird begnadigt. Und zwar völlig voraussetzungs- und bedingungslos. Also der Engel kommt rein, sagt, freue dich und juble laut, du bist begnadigt. Es kommt nicht darauf an, was du tust, was du getan hast, was alles nicht gelaufen ist in den ersten 14 Jahren. Du als Person bist begnadigt. Und sie steht da, wir wissen ja gar nicht, in welcher Situation, aus dem Nichts heraus. Sie als Person ist begnadigt. Sie weiß sich durch die Zusage des Engels, und das ist die Begrüßung Gottes, das ist die Anrede Gottes, sie weiß sich angenommen. Und zwar nicht aufgrund ihrer moralisch-ethischen Qualität, sondern weil sie voraussetzungslos von Gott erwählt ist. Ihr kennt es, ja, die reine Magd. Stille Nacht, glaube ich, ist es, ja. Marie, die reine Magd. Wie leicht neigen wir dazu, das wirklich zu übernehmen. Zu denken, naja, Maria war auch die Reine, die Heilige, die Gerechte und deswegen wurde sie von Gott auserwählt. Findet sich nirgends etwas davon im Neuen Testament. Da steht nirgends was davon, dass sie diese reine Magd gewesen wäre und dass Gott sie, weil sie so toll war, auserwählt hat. Nein. Maria freut sich später, das sehen wir in ihrem Lobpreis viel mehr drüber. Wie sagt sie? Dass Gott die Niedrigkeit seiner Magd angesehen hat. So, und jetzt kommt's. Der griechische Begriff, der hier für Niedrigkeit steht, wisst ihr, was der meint? Kann man im Sprachschlüssel nachlesen. Diese Niedrigkeit der Magd, das meint die Anerkennung der eigenen Sündhaftigkeit und Vergänglichkeit. Also ganz anders als die wunderbare Heilige, als diese uns auch immer dargestellt wird. Sie freut sich darüber, dass Gott sie in ihrer Sündhaftigkeit und in ihrer Vergänglichkeit und in ihrer Mangelhaftigkeit, wie uns alle, dass er sie rausgesucht hat. Das ist Gnade. Alles andere wäre Verdienst. Und der Engel setzt noch einen drauf. Ich finde es unglaublich, wie Gott hier dem Menschen begegnet. Das ist ja wie eine Blaupause. Wenn wir manchmal geneigt sind, und ihr erinnert vielleicht euch noch an die Geschichten mit Petrus, ja, dass Petrus jedes Mal bei der Begegnung mit Jesus am Anfang eigentlich erschrocken ist und sich gefürchtet hat. Und wir das in der Bibel häufiger lesen. Und hier, was macht Gott hier? Wie begegnet er ihr hier? Er setzt noch eins drauf. Er sagt noch, nicht nur freue dich, Begnadete, sondern fürchte dich nicht, Maria. Auch das ein immer wiederkehrendes Motiv, auch bei Lukas, auch die Hirten, die erschrecken, zu Recht. Fürchtet euch nicht, fürchte dich nicht. Und er spricht sie mit Namen an. Und lasst mich ergänzen, als Frau. Wir kennen das aus der Bibel, dass Gott Menschen mit Namen anspricht. Ja? Mose, Elia. Hier spricht Gott eine Frau an, eine jüdische 14-jährige Frau. Und er kennt sie mit Namen. Ja, Lukas hat ein Gespür dafür, deutlich zu machen, wie sehr Gott, und entschuldigt, wenn ich das so sage, aber es war damals einfach so, auch die Frauen als Randgruppe im Blick hat. Und er sagt, du, er setzt noch einen drauf, er schiebt immer noch nach, der Engel, du hast Gnade bei Gott gefunden. Du hast Gnade bei Gott gefunden, unverdiente und voraussetzungslose Annahme. Er kündigt Maria also diese Schwangerschaft dann an. Jetzt können wir ein bisschen drüber gehen. Aber eben nicht dadurch, dass sie jetzt mit Josef sexuell aktiv wird, sondern einfach aufgrund des Wirkens Gottes. Es gab schon mehrere in der Bibel, Frauen, die unfruchtbar waren und dann schwanger geworden sind. Aber immer war dann doch schlussendlich, auch wenn Gott es gewirkt hat, ein Mann beteiligt. Hier ist es anders. Und damit geschieht natürlich etwas Herausragendes, was Einmaliges und auch was Unwiederholbares. und was Besonderes. Und das hat Maria ja auch diesen Rang eingeräumt. In Maria erfüllen sich tatsächlich in dieser 14-jährigen, unbedeutenden Frau, dem Teenager, erfüllen sich die alttestamentlichen Verheißungen. Und das finde ich was Großartiges. Denken wir mal an 1. Mose 3,15, als Gott zur Schlange sagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Oder denken wir an 3. Mose 26, ich will unter euch wohnen, Wohnung nehmen. Zephania, der Herr ist in deiner Mitte. Wörtlich heißt es dort, der Herr ist in deinem Schoß. Und dann Jesaja, ein Kind ist uns geboren. Und noch viele mehr. In Maria erfüllen sich die alttestamentlichen Verheißungen. Und ich finde, ich habe es in einem Buch schöne Formulierung gefunden. Maria wird zur Bundeslade. Ich finde es einen unglaublichen Gedanken. Aber er trifft es genau. Ihr wisst, die Bundeslade im Alten Testament, der Ort, über dem Gott erschienen ist. Wo Gott seinem Volk und in dem Fall über Mose begegnet ist. Die Bundeslade als Wohnstätte Gottes. Und jetzt, erst war es die Bundeslade in der Stiftshütte, dann im Tempel und jetzt in Maria. In einer ungeahnten Dimension findet wirklich eine Einwohnung, ein Zelten, wie Johannes das sagt, statt. Das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns, wohnte unter uns. Aber in Maria erfüllen sich nicht nur die alttestamentlichen Verheißungen, sie ist auch der eine Wendepunkt in der Geschichte und der Auftakt zu was ganz Neuem, nämlich zu dem, was wir heute sind, Gemeinde Jesu Christi. Paulus wird später in dieser Kontinuität von Stiftshütte, Tempel, Maria, wird die Gemeinde auch als Tempel des Heiligen Geistes bezeichnen, in den Gott und Gottes Geist wohnt, auch wenn es erst 3 Jahrzehnte später ist. Diese beiden Bewegungen laufen eine Zeit lang parallel. Das finde ich ganz spannend und das erklärt auch, warum diese Schwangerschaft nicht nur von Maria berichtet wird, sondern auch die der Elisabeth, die Johannes den Täufer zur Welt bringt. Denn in beiden Dingen darf man doch, glaube ich, ohne den Text zu vergewaltigen, eine gewisse Typologie erkennen. Elisabeth steht mit ihrem hohen Alter für den alten Bund. Dem Bund Gottes mit dem Volk Israel, den er am Horeb geschlossen hat. Auch ihr Sohn ist ein Gottesgeschenk, genau wie dieser alte Bund. Und er wird der letzte der alttestamentlichen Propheten. Mit ihm endet die Reihe der alttestamentlichen Propheten. Und gleichzeitig ist er der Wegbereiter für das Neue. Maria mit ihrer Jugend steht für das Neue. Für den neuen Bund, der den alten vollendet. Und gleichzeitig auch ablöst. Und das finde ich so schön. Beide laufen eine Zeit lang parallel nebeneinander. Johannes der Täufer, ja, 6 Monate älter, und Jesus. Die laufen eine Zeit lang parallel. Wie so 2 Staffelläufer. Vielleicht können wir das Bild mal ranwerfen, falls ihr es habt. 2 Staffelläufer, ihr wisst es, die laufen nebeneinander. Und der eine übergibt dem anderen eine Staffel und der geht dann zur Seite und macht Platz. Und der andere ist der Schlussläufer. Wir finden das auch sehr schön in diesem Gleichnis mit dem Weinberg, ja, da sind schon viele gelaufen vorher und am Schluss sendet Gott seinen Sohn. In Hebräer 1 steht es auch so drin. Also die beiden laufen eine Zeit lang parallel, aber dann wird eben doch das Neue sichtbar und das Neue setzt sich durch. Und Johannes erkennt es sehr früh, er sagt, er muss wachsen, Jesus muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Wie reagiert denn Maria jetzt auf diesen Gruß? Maria überlegt, was dies für ein Gruß sei. Das Wort, das hier mit überlegte übersetzt ist, heißt im Griechischen dialogizomai, und da hört ihr auch schon wieder das raus, ganz einfach. Dialogizomai, Dialog. Sie tritt in einen inneren Dialog mit diesem Wort. Sie hört es nicht nur und sagt, da wundere ich mich doch mal. Sie tritt in ein Überlegen über diese Anrede ein. Sie nimmt es eben nicht nur oberflächlich an und denkt, ja, habe ich verstanden, vielleicht auch nicht, lege ich zur Seite. Nein, sie lässt es wirken. Und da kommen wir jetzt langsam zu dem, wo Maria für uns auch nicht nur Erfüllung der alttestamentlichen Verheißungen und Vorläufer der Gemeinde ist, sondern auch ein ganz wichtiges Vorbild im Glauben. Sie nimmt sich die Zeit, sie hat die Geduld und lässt dieses Wort wirken. Sie erinnert sehr stark an das Gleichnis vom 4-fachen Acker. Wo das Wort ausgesandt wird, Und was uns vielleicht am nächsten ist, ist die Stelle, wo das Wort sehr gut schnell aufgeht, aber dann irgendwie keine Tiefenwirkung entfaltet. Ja? Geht alles sehr schnell, sehr gut. Und kaum hat sich da was gezeigt an Pflänzchen, kommt schon das nächste Wort und dann geht es wieder auf. Aber nichts entfaltet Tiefenwirkung. Ja, das neigen wir vielleicht ein bisschen dazu. Sicherlich auch. Vielleicht ich. Mehr als ihr. Aber was Maria hier macht, ist anders. Sie geht in einen Dialog mit dem, was Gott zu ihr sagt. Und so kann das Wort tief eindringen. Sie hat die Ruhe und die Zeit, was uns heute oft abgeht, das wirklich hin und her zu bewegen. Bei ihr fällt dieses Wort auf einen guten Grund und kann wirken. Und dann kommt ihre andere Reaktion, als der Engel ihr diese Schwangerschaft ankündigt. Und was sagt sie? Wisst ihr es noch? Was sagt sie? Was fragt sie den Engel? Weiß es noch jemand? Wie wird das zugehen, da ich von keinem Manne weiß? Maria ist nicht die Erste, der Nachwuchs verheißen wird. Ja? Wir haben es gesagt, auch Zacharias und Elisabeth wird von Gott Nachwuchs angekündigt. Und auch Abraham, Jahrhunderte vorher, wurde Nachwuchs angekündigt. Aber wie unterschiedlich sind die Reaktionen? Maria reagiert völlig anders als Zacharias und Abraham. Wie war denn die Reaktion des Zacharias? Wir erinnern uns nochmal, oder ihr könnt es auch gerne zu Hause nochmal nachlesen. Er erfährt im Tempel davon, dass seine Frau schwanger werden wird. Und was macht er? Die Männer können es wahrscheinlich gut nachvollziehen. Er guckt. Was? Er? Genau. Er hat eine Verheißung und das Erste, was er tut, er guckt mal an sich runter. Jo. Er setzt die Verheißung ins Verhältnis zu seinen Möglichkeiten. Oder sagen wir es direkt, zu seiner Potenz. Gott gibt eine Verheißung und Zacharias denkt, guck ich mal, wie gut ich das hinkriege. Er prüft, ob er in der Lage ist, das Wirklichkeit werden zu lassen, was Gott verheißt. Und kommt zum Schluss, nein, ich glaube nicht, dass das geht. Und er guckt auf seine Frau und sagt, naja, es liegt ja nicht nur an mir, die ist auch schon alt. Ja, die hat ihre Wechseljahre weit hinter sich. Zacharias zweifelt das Wort des Engels an. Und damit die Autorität, und das finde ich hier ganz spannend, ich lese die daheim nochmal nach, und die Kraft des Wortes Gottes. Was macht der Engel? Der reagiert relativ pikiert und verordnet ihm eine 10-monatige Pause. Zacharias eignet sich in dem Moment nicht als Zeuge. Er sagt, gut, Maria bewegt die Worte in ihrem Herzen, ja, Zacharias auch. Ja, da kommt was ganz fatales Missverstehen der göttlichen Botschaft zum Vorschein. Er versteht die Verheißung eines Nachkommen als Auftrag für sich und sieht sich in der Verantwortung und Pflicht, das mit seinen Mitteln zu erfüllen, was Gott verheißt. Er hat ja nicht ganz Unrecht, das kann nicht gut gehen. Was antwortet er? Ich bin ein alter Mann. Was steht am Anfang? Ich, natürlich, ich bin ein alter Mann. Übrigens, und das erinnert schon fast an Adam und Eva, oder? Und meine Frau ist auch weit vorgerückt in ihren Tagen. So machen wir Männer das halt. Angesichts der Verheißung schaut er auf seine Möglichkeiten und winkt ab. Und deswegen, und das lest es mal nach, da kommt der Engel jetzt und da habe ich fast das Gefühl, er wird grantig. Und jetzt kommt der Engel und sagt und setzt diesem Ich des Zacharias sein Ich entgegen. Und was antwortet er? Er sagt, und ich bin Gabriel. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt zu dir, um dir diese Botschaft zu verkündigen. Dem Ich des Zacharias setzt er das Ich des göttlichen Boten und damit auch der göttlichen Autorität entgegen. Nehmen wir mal Abraham. Was macht Abraham? Genau das Gleiche. Er reagiert auch auf die Verheißung, indem er sie mit seiner Kompetenz abgleicht. Ja? Beide lachen. Ja, ich verstehe es auch, ich hätte auch gelacht. Und es ist ein bitteres Lachen bei Abraham und bei Sarah. Abraham lacht und Sarah lacht. Und auch da reagieren die Engel etwas pikiert, sagen zu Abraham, warum lacht deine Frau? Und dann ist er peinlich, dass man es gemerkt hat, dass sie lacht. Auch er guckt erstmal nach sich. Was macht Maria? Ich weiß, es ist halt hart für euch zu ertragen, Männer, aber das ist einfach so. Müssen wir heute durch. Sie macht es nämlich nicht. Sie reagiert auf die Ankündigung nicht mit der Frage, wie soll das geschehen? sondern wie wird das geschehen? Merkt ihr, wie viel Glaube da zum Ausdruck kommt schon? Wie wird das geschehen? Sie fragt nicht nach dem Ob, sie fragt nach dem Wie. Sie zweifelt das Wort des Engels nicht an und sie gleicht es auch nicht mit den eigenen Möglichkeiten ab. Und vor allen Dingen versucht sie erst gar nicht, an Gottes Stelle zu treten und diese Verheißung eigenhändig zu erfüllen. Wäre ja gar nicht so schwierig gewesen, der Gedanke, ja? Er hat gesagt, ich soll schwanger werden, na gut, verheiratet bin ich schon, könnten wir ja den nächsten Schritt tun. Nein, nein, wäre so naheliegend gewesen. Aber sie weiß genau, was Johannes später formulieren wird, was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Natürlich hätte sie mit Josef schlafen können. Vielleicht wäre auch ein Kind aus diesem Beischlaf hervorgegangen. Aber das wäre nicht der Sohn Gottes gewesen. Maria reagiert hier ganz anders. Maria gibt sich ganz in Gottes Hand. Und gerade indem sie da nichts tut, ehrt sie Gott. Sie ehrt Gott, indem sie nichts tut. Und einfach ein Ja dazu spricht und sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Vor einer Woche haben wir von Ewald ja eine sehr schöne Einführung bekommen in den Josef. Und ein wesentlicher Zug dabei bei dem Josef, das seht ihr im Matthäus-Evangelium, war die Bereitschaft, das zu tun, was Gott sagt. Gott spricht zu ihm im Traum über einen Engel und Josef steht auf und tut's. Unglaublich, super. Absolut wichtig, wertvoll, nachahmenswert. Die Betonung liegt aber dabei auf dem, was Gott ihm eben aufträgt. Wenn Gott uns etwas aufträgt, da möchte ich Ewald wiederholen, dann sollten wir nicht warten damit und nicht lang grübeln und zweifeln und sowas, sondern sollten wir es einfach tun, wenn wir denn wissen, dass Gott es tut. Aber hier finden wir einen ganz wesentlichen Unterschied zwischen Maria auf der einen Seite und Josef, Abraham und Zacharias auf der anderen Seite. Keinem von denen ist konkret irgendwie was aufgetragen und trotzdem reagieren die Männer so, als wäre das der Fall. Nur Maria hält still und guckt, was der Herr an ihr tut. Natürlich ist es gut, dem Auftrag Gottes zu gehorchen, aber das sollte uns nicht dazu verleiten, dass wir meinen, wir müssten von uns aus und aus eigener Kraft Gottes Verheißungen erfüllen. Maria weiß sich schon einbezogen und sie weiß sich sehr wohl hineingenommen in das, was Gott durch sie tun möchte. Es wäre ein Irrtum zu glauben, Maria steht völlig unbeteiligt daneben und denkt, warten wir mal ab. Sie weiß, dass sie dazu nichts beitragen kann und auch nichts muss. Einzig eins, Ja zu sagen zu dem, was Gott tut. Und glaubt mir, das ist manchmal schwerer, als selber aktiv zu werden. Einfach zu sagen, ja, und da warte ich, was Gott tut. Es erinnert an Johannes 1,12, alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das die Macht, Gottes Kinder zu werden. Insofern finden wir bei dem hochheiligen Paar, wie wir es ja im Lied singen, beides vor. Bei Josef den tätigen Gehorsam und bei Maria das Loslassen alles eigenen Tuns. Und beides ist richtig. Wir leben als Christen auch in dieser Spannung. Und die ist nicht leicht auszuhalten. Es fällt uns sicher nicht leicht, diese Balance zu halten zwischen entschlossenem Handeln und zwischen einem aktiven Ausharren, einem Ja sagen und gleichzeitig einem Verzicht, die Dinge selber umsetzen zu wollen. Viel lieber werden wir selber tätig und sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Das ist kein passiver Glaube bei Maria, in der Weise, dass sie einfach mal abwartet und sich in der Zwischenzeit um andere Dinge kümmert. Das tut sie nicht und das macht sie auch zum Vorbild. Es ist eine sehr aktive Art und Weise, sich Gott hinzuhalten, die wir hier bei ihr finden, Ja zu sagen und sich für ihn zu öffnen. Und die finden wir bei Maria immer wieder. Auch als die Hirten in den Stall kommen und dann erzählen, was sie da gesehen haben, dann heißt es von Maria, naja, sie bewegte diese Worte und sie bewahrte sie in ihrem Herzen. Hin und her. Und auch als der 12-jährige Jesus im Tempel dann ja in Jerusalem bleibt und dann es diesen Dialog gibt, wo warst du denn? Und dann sagt er, na, bei meinem Vater. Ist auch nicht toll für Josef, aber gut. Bei meinem Vater. Und sie hört es und versteht es aber nicht und bewahrt es dennoch, obwohl sie es nicht versteht, in ihrem Herzen. Und so kann sie dann auch bei der Hochzeit zu Kanaan loslassen. Sie sieht die Not, die haben keinen Wein, sie wendet sich an Jesus. Und was macht sie? Sie sagt, was er euch sagt, das tut. Maria kann Loslassen, aber ein sehr, sehr aktives, ein intensives Loslassen. Also ich möchte nicht zu sehr in Klischees denken, aber ich glaube, man kann doch wahrnehmen, dass es uns Männern deutlich schwerer fällt, diese Art von Glauben zu leben und zu praktizieren, als es bei Frauen der Fall ist. Und diesbezüglich, glaube ich, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, können wir nicht nur von Maria, sondern auch von unseren eigenen Frauen viel, viel lernen. Da möchte ich euch auch ermutigen, Männer, dass ihr nicht zu stolz seid, da viel von euren Frauen zu lernen. Maria hat in der christlichen Gemeinde, und da komme ich jetzt zum Schluss, hat eine Sonderstellung. Ich habe es am Anfang gesagt. Während sie in der katholischen Kirche als Heilige verehrt wird, führt sie in evangelischen Kreisen ein Schatten- und ein Nischendasein. Ich glaube, wir täten gut daran, uns irgendwo zwischen diesen beiden Polen zu verorten. Maria ist niemand, den wir als Heilige verehren müssten. Schon gar nicht als Fürsprecherin. Aber ich glaube, ihr gebührt ein fester Platz unter denen, an denen wir uns im Glauben orientieren und an denen wir uns ausrichten können und vielleicht sogar sollten. Amen.